Die heutige Ausgabe von Bussi Fussi wird Ihnen präsentiert von Nunna Logistics, der Spezialist für Komplettladungen im Lkw-Bereich sowie Bahnverkehre im gesamten eurasischen Raum. Also irgendwas mit Transport wahrscheinlich. Das kann es ja nicht sein, wir müssen jetzt irgendwas machen. Die bringen die ganzen Kinder um und nehmen das Blut und davon ernähren sie sich dann. Und wenn sie dann kommen, da geht's, der ist schon weg. Der ist gleich da. Der will mir da reinstechen. Da. Aber wenn der Herrgott wollen hätte, dass ich mich impfen lasse, dann hätte er mir ein Loch reingemacht. Da kommen die Nanoroboter rein, wenn sie uns erwischen. Und dann werden wir alle sterben. Und dann ist alles ist in der Cloud. Wir sind nicht mehr da. Der ist auch nicht. Geh weg! Lass dich auch nicht impfen erst! Im Untergrund Europas spielen sie Szenen, ob die kannst du, blöder Esel, da gar nicht vorstellen hörst. Da ist Krieg zwischen dem Putin und dem Trump und die wollen die Kinder befreien. Weil die Reichen in Amerika, die trinken das Blut von den Kindern, die ganzen Juden, der Rothschild, der Soros, alle. Und die 5G-Technologie, das heißt 5G, ja, was heißt das? Aber Gott sei Dank, weil das Handy ein paar Mal einwickelt, dann kann nichts passieren. Aber die Strahlen, die sind ja im Waldviertel, lassen sie uns ja noch in Ruhe. Aber in die ganzen Städte, das hält es dann nicht mehr aus. Die wollen uns alles wegnehmen und dieser Mondschutz da, diese Verhüllung, das ist ja nichts anderes, dass wir uns unterdrücken und dann die Impfung kommt. Ich lasse mich nicht impfen, ich bin sicher nicht. Nein, ich bin ja nicht deppert. Nein, den Juden, den gefallen tue ich noch nicht. Ja, nein, da, nix. Auf den Putin müssen wir hoffen, dass der den Trump da unter die Tunnel und dass der den wegführt. Wenn sie uns da erwischen, oh, da verstecken wir uns jetzt. Wir bleiben jetzt einfach da und hoffen, dass nichts passiert. Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, Mahlzeit, gute was auch immer. Aufstehen, liebe Schülerinnen und Schüler, die Schule hat wieder angefangen. Willkommen bei Bussi Fussi Ausgabe 11. Hier vom Ponyhof Holzmühle im Orbert-Harbach, ganz hier oben im Waldviertel. Ja, die Schule hat wieder angefangen, oder wie man auch sagen kann, Minister Fassmann hat wieder gesagt, dass er von Filmen Ahnung hat, nur halt leider von unseren Schulen nicht. Und Klassenvorstand Rudi Fussi hat auch wieder Unterrichtsstunde, zu der ich Sie herzlich begrüßen darf. Es gibt ja den depperten Spruch, das Leben ist kein Ponyhof. Da hier oben aber ist das Leben ein Ponyhof. Wir haben viel Natur, den Tieren geht es super, die Menschen gehen normal miteinander um und es gibt Integration. Weil anders ist es nicht erklärbar, dass ich als Linke in einer 100% ÖVP-regierten Gemeinde so freundlich aufgenommen worden bin. Ums Eck wohnt eine syrische Flüchtlingsfamilie. Also bei uns funktioniert das noch und am Teich oben, am Holzmühlteich, findet leider dieses Jahr nicht, aber sonst immer eines der größten Afrika-Festivals Europas statt. Wir merken diese Entspannung, ehrlich gesagt, bei allen unseren Gästen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen. Die kommen bei uns her, dann wirst du gleich mal von einer fetten Sau begrüßt. Gut, das gibt's bei anderen Sendern auch. Bei uns ist aber der Bruno, das Hängebauchschwein, der Star der letzten Woche. Weil bei uns sind halt die Gäste die Stars. Und ich freue mich halt wahnsinnig auf meine Gäste, weil wir wieder großartige Gäste haben. Zu uns kommt heute der bekannteste Tierschützer Österreichs, Martin Balluch, Verein gegen Tierfabriken, Obmann desselben und ich glaube seit über 30 Jahren in diesem Verein aktiv. Sie kennen ihn, Tierschützerprozess in Wiener Neustadt, wo er freigesprochen wurde. Aktuell fährt der Verein gegen Tierfabriken gerade eine Kampagne für das Verbot von sogenannten Vollspaltenböden in der Schweinemasthaltung. Was das ist und welchen Radau er hin und wieder macht, wird er uns gleich erzählen. Und dann haben wir bei uns die Expertin für eigentlich sämtliche digitalen Fragen, Ingrid Botnick, ehemalige Journalistin, Buchautorin, Bestseller, geschrieben mit dem Titel Hass im Netz, ist bei uns und wird uns helfen bei der Einordnung des Gesetzes, das die Bundesregierung vorgelegt hat, zur Bekämpfung eben des Hasses im Netz. Das Gegenteil von Hass ist Liebe oder Respekt. Und jetzt ist unser Land ein bisschen hasserfüllt und wir benutzen jetzt wieder Flüchtlingskinder als Fußabstreifer und sagen, wir können ja nicht jedes Kind aufnehmen, wir verteidigen nur immer unhaltbare Zustände und respektvoll ist das Ganze schon gar nicht mehr. Es gibt eine tolle Initiative der Zivilgesellschaft, respekt.net, das ist eine Plattform, die sich für ein besseres Miteinander einsetzt und dafür sorgt, dass Spenderinnen und Spender aktiv Projekte der Zivilgesellschaft unterstützen können. Und es sind so viele Projekte, gibt es einen tollen Wettbewerb, der heißt Orte des Respekts. Und da geht es darum, dass man halt einen Gewinner aussucht mit einer Jury und einer Publikumswahl, welche zivilgesellschaftlichen Initiativen Sie besonders gut gefunden haben. Sie können abstimmen, wir blenden kurz die Abstimmungsdomain ein, die ist kompliziert, nämlich die lautet ortes.respekt.net. Also ortes.respekt.net. Ja, das machen Sie im Internet. Nicht? Und das Internet ist ja so eine Geschichte. Herum im Waldviertel ist das Internet eine lustige Geschichte, weil eigentlich ist eher so wie ja, Schaltjahre. Nicht? Das gibt es nicht jedes Jahr in der gleichen Qualität. Und bei uns läuft manchmal die Verbindung relativ ein. Ja, aber es gibt uns trotzdem noch, weil es sowas wie, nennt man das, Netzsolidarität gibt. Nicht? Netzsolidarität, das heißt, die Sendung gibt es ja nur, weil Sie, meine Damen und Herren, uns unterstützen. Wir haben ein großartiges Team bestehen aus Kameraleuten, Schnittmenschen, Tonmaster, Social Media Aktivistinnen, 100.000 Leute, Gag-Autoren arbeiten damit, also 100.000 nicht. Und das können wir nur machen, weil Sie so brav spenden. Und Sie kennen unser Motto bei den Spenden ist, schön war es, wenn jeder 1 Euro reinhaut pro Sendung, muss aber nicht sein. Diejenigen, die nichts geben können oder die uns nicht gut geht, die sollen bitte nichts geben, weil dafür gibt es Stärkere, die dann halt nicht 1 Euro zahlen, sondern 10, 50, 100 oder wenn es gerade 100 Millionen geerbt haben sollten und als Dankbarkeit dafür, dass keine Steuern dafür zahlen müssen für die Erbschaft und auch wollen, dass es endlich besteuert wird, dann überweisen sie halt eine Mille. Weil bei uns ist die Spendenampel notorisch nur auf einer Farbe, nämlich auf grün. Sie können erwerben bei uns, so wie heute die Firma Nunna Logistics aus Weiz, glaube ich. Auf jeden Fall ein großartiges Unternehmen und hätte ich jetzt im eurasischen Verkehr Güterverkehre zu transportieren, die das dort machen. Und die vollbeladenen und nicht Stückguttransporte etc. auch. Also Nunna Logistics ist eigentlich, Nunna Logistics ist die beste Speditionsfirma der Welt. Hm? Und das mit den Hidden Champion aus der Steiermark quasi. Und heute Beitragstäter dafür, dass es diese Sendung gibt. Jo, unsere Ampel steht auf grün, die andere Ampel ist seit der Woche auch in Betrieb, nämlich die sogenannte Corona-Ampel. Und mit dieser Corona-Ampel ist es so eine Geschichte. Ja? Viele verstehen das ja nicht, das ist ja relativ komplex. Warum braucht man da wie viele Farben und wer sucht eigentlich die Kriterien aus? Eins steht fest, ist die Gemeinde rot, dann kann die Ampel niemals grün sein. Ne? Politische Logik. Aber ganz ehrlich, es sitzen da wirklich tolle Expertinnen und Experten, die unter Verschwiegenheit leider im Kanzleramt sitzen und sich die Maßnahmen überlegen, die unseren Alltag meist negativ beeinflussen. Wie wählen die das aus? Uns wurde zugespielt, ja, wie die das machen. Schauen Sie mal. Aber jetzt ganz ehrlich, für das Ding, für die Corona-Ampel haben die 6 Monate braucht. In der Zeit, weiß ich nicht, fängt der Putin 2 Kriege an und hat seine eigene Tochter schon 4-mal geimpft. Wobei 4 Farben ist eher ein bisschen unlogisch für Ampel. Ich weiß nicht, wie die Ampel bei Ihnen ausschaut. Im Waldviertel haben wir ja keine. Die nächste ist erst in Krems und das ist ja schon die Wachau. Aber da hast du nochmal 3 Farben. Da gibt es jetzt 4 Farben und das ist deswegen gemacht worden, damit bei Gelb noch richtig gefeiert wird, bevor es wirklich gefährlich wird. Als Autofahrer kennen Sie das eh. Wenn es ein bisschen gelb wird, dann gibt man mal gescheit Gas, damit es noch vor Rot über die Kreuzung geht. Und ich glaube, das dürfte die Strategie der Bundesregierung sein. Wenn Sie jetzt sagen, das ist keine Strategie, eh nicht, aber lasst sie medial toll verkaufen. Kritisiert worden von der Opposition ist von vorn bis hinten. Die Freiheitliche Partei hätte gerne andere Formen. Die hätte zum Beispiel gerne braun statt grün gehabt. Also wenn es super ist, ist braun. Wenn es arsch ist, ist rot, weil das passt da in deren Weltbild. Die SPÖ, apropos rot, hätte wieder gesagt, naja, ich weiß nicht, man muss jetzt erst mit dem Tosco-Ziel auf eine einheitliche Linie einigen. Und die Neos sagen, die Ampel braucht es überhaupt nicht, weil das regelt ohnehin der freie Markt. Das einzige Bundesland, in dem es coronatechnisch nicht gelten wird, ist, Gott sei Dank, man muss so dankbar sein, die schöne Niederösterreich. Ja? Weil da gibt es keine Corona-Ampel, wie Sie wissen, da gibt es einen Corona-Kreisverkehr. Und dass das mit der Ampel sicher nicht funktionieren wird, wissen wir, weil wir in einem Land leben, wo die Leute sogar auf der Autobahn im Stau zu deppert sind, eine Rettungsgasse zu bilden. Wobei, Depperte gibt es bei uns genug, nicht? Wie wir immer sagen, alle, die den Strache wollen, alle, die freiheitlich wollen und ein paar Türkise. Ja, sagen wir halt, die 15-18%, das sind halt zu 100% Trotteln, um Indien zu zitieren. Aber nur wenn man Trottel ist, muss man sich ja nicht im Internet beschimpfen. Nur wenn man glaubt, man kann alles anonym machen und ständig die Pappen aufreißen. Hass im Netz oder, wie wir in Österreich sagen, Krone online. Das neue Gesetz gegen Hass im Netz tritt mit 01.01.2021 in Kraft. Und was bringt's? In Zukunft zahlt man halt 107 Euro Strafe, wenn man einen Blödsinn schreibt und das Posting wird gelöscht. Für den HC Strache relativ schwierig, weil der kann wahrscheinlich nach einer Woche Privatkonkurse anmelden. Die Freiheitlichen verbudern die Parteienförderung wahrscheinlich in 2 Wochen. Und die Freiheitlichen sind schon ganz außer sich. Ne? Was? Zuerst nehmen sie uns den Moor im Hemd und jetzt noch Hass im Netz? Und es ist höchste Zeit geworden. Ja? Ich meine, FPÖ ohne Hass im Netz ist so wie, weiß ich nicht, DJ ohne Ötzi, Ö3 ohne geschissene Lidln oder Ursula Stenzel mit einer Foucade oder einem Almdudel in der Hand. Das ist, denk, unmöglich. Wo soll das hinführen, meine Damen und Herren? Wenn wir das jetzt auch noch regeln, ja, dann wird vielleicht das Internet ein Ort des Respekts und des Miteinanders. Das darf man nicht zulassen, das ist furchtbar. Von Hass im Netz im Übrigen ist es nicht allzu weit zu Hass im Netz. Und damit sind wir schon wieder beim Wiener Wahlkampf. Gernot Blümel. Alter! Was ist mit dir? Letzte Woche haben wir berichtet über den Sager, dass du keine 100 Kinder in Wien aufnehmen willst, in einer Millionenstadt, einer der reichsten Städte der Welt, obwohl es einen Antrag dafür von den Sozialdemokraten, den Grünen und den Neos gibt. Und die Woche jetzt das da. Das kennen wir doch von wo, oder? Irgendwie sagt ihnen das nicht auch was, ohne deutsche Gemeinde wohnen. Schauen wir mal. Ich meine, ich habe viel Verständnis, wirklich. Aber wie sehr im Sound musst du sein, dass du eine Idee von Johann Gudenus übernimmst? Ja? Ich meine, bei der Geschwindigkeit ist ja der Blümel radikalisiert, macht in 2 Wochen Wehrsportübungen und in 4 Wochen versucht er die Republik an irgendwelche Russen mit schiere Zechennägeln zu verkaufen. Ja, das ist ein Wahnsinn, was der alles von sich gibt. Ja? Das ist ja nicht mehr auszuhalten, wohin der die Wiener ÖVP führt. Mitte, rechts, mit Anstand soll das sein. Kann ich 100 Flüchtlingskinder aufnehmen? Und dann, man muss Deutsch sprechen, damit man eine Gemeindebewohnung bekommt. Ich hätte einmal gesagt, man sollte vielleicht rechnen können, wenn man Finanzminister wird. Weil das ist leichter umzusetzen. Das kann man mit einem einfachen Beschluss im Parlament machen. Weil der Vorschlag mit ohne Deutsch keine Gemeindewohnung wäre Europa rechtswidrig, was aber bekanntlich den Türkisen eh wurscht ist, weil das war ihnen bei der Indexierung der Kinderbeihilfe auch wurscht. Gernot Blümel ist ja in Wahrheit nichts anderes als ein fescher Bursch. Ich meine, der Sohn in Wahrheit, den Ursula Stenzel niemals hatte. Und wenn es so weitergeht mit der Radikalisierung, ich meine, da kandidiert der Strache, da kandidiert der Nepp, der Gudenus unterstützt den Nepp, der Westenthaler lobt die alle und der Kurz vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Blümel. Ich meine, da sind mehr Rechte bei der Wahl als bei der Jahreshauptversammlung vom Kuckucksklan. Jetzt könnten Sie vielleicht sagen, das ist ein bisschen gemein, ja, okay. Aber funktionieren tut's. Der türkise Herr der Nullen ist in aller Munde. Und das mit Forderungen, die ausschließlich von der Freiheitlichen Partei erfunden worden sind. Ich hätte gerne mit ihm darüber reden, aber... Miep, miep. Keine Eier. Oder keine Zeit. Wobei, wenn es der Bürgermeister schafft und alle anderen Kinder das auch schaffen, haben wir angefragt, will nicht. Der Sprecher der Bewegung der Heppinger will auch nicht. Wir fragen es alle an, bis sie ihre Stimme wiederfinden, weil Politiker, die gerne die Stimmen der Menschen hätten, aber selbst nicht damit bereit sind, mit Leuten zu diskutieren, die halt nicht in jedem Punkt deren Meinung sind. Okay, aber das hält man schon immer aus. Aber das kennen wir auch im Umgang mit Medien. Und damit ein bisschen komischen Vorgängen, die sie getan haben bei der ÖVP, da werden jetzt tausende Leute angerufen und gefragt, ob sie Wahlkarten brauchen. Und wenn Sie jetzt glauben, das sei die lateinische Caritas, die Fürsorge und das Caring, ja, der ÖVP, weiß ich nicht, schief gewickelt, würde ich mal sagen. Vielleicht kann dem Gernot Blümel wer ausrichten, dass ich gern drüber redet mit ihm, was einen Peter L. Eppinger qualifiziert, Mandatar im Wiener Landtag zu werden oder warum er diese Wahlkartenanrufe getätigt hat. Weil ein bisschen komisch ist das schon. Ja? Sagen Sie es ihm bitte, vielleicht kommt er dann, wenn wir ganz, ganz freundlich fragen. Es muss ja nicht der Blümel sein, ich darf da mit Frauen reden, ich könnte da reden mit der Susanne Raab, mit der Integrationsministerin oder mit der Frau Aschbacher oder wurscht wem, von diesen tollen Zukunftshoffnungen unseres Landes. Ich würde mit jedem gern von denen reden, aber sie kommen nicht. Die Frau Raab hat jetzt den Integrationsbericht vorgestellt und das ist so verlaufen wie immer bei jeder Präsentation des Integrationsberichtes. Man stellt fest, dass im Bereich Integration in Österreich viel zu wenig funktioniert und dass man selber dafür verantwortlich war, hat eigentlich seit 20 Jahren, dass es besser funktioniert. Aber das sagt man nicht dazu, weil man lebt ja politisch davon, dass es nicht funktioniert. Integrationsreport oder wie wir eigentlich sagen, so wie Aschermittwochrede von HC Strache in der Vater-Jahn-Halle in Riert, nur leider ohne Freibier. Nach der Präsentation hat es übrigens eine geile Schlagzeile gegeben. Schauen Sie mal. Kein Little Italy, kein Chinatown, das muss man um jeden Preis verhindern. Ja, warum eigentlich? Ich meine, Chinatown, großartigen Oscar gegeben, in Little Italy die beste Pizza meines Lebens gegessen. Und beim Chinesen des Mittagsbuffet war immer Weltklasse. Jetzt ganz ehrlich, was sind das für Sorgen? Ja, fahren Sie mal nach Graz oder nach Innsbruck oder sonst wohin, wo finden Sie denn da Little China? Es gibt einen Chinesen und es gibt einen Italiener. Aber diese ständige Angstmacherei, dass sich irgendwelche Leute ständig zusammenrauten von auswärts und übernehmen dann unsere Gesellschaft, ist natürlich lächerlich. Ja? Mich macht das so narrisch, diese Integrationsministerin, weil wie kann man nur so blöd sein, dass man nicht kapiert, dass man Ministerin für Integration ist und nicht gegen Integration. Ich reg mich so auf, dass ich wirklich mit zusammenreißen muss. Jetzt mit dem neuen Gesetz ab 1.1. den ich schon wieder strafzahlen, wenn ich so eine Wuchtel mache, wie, keine Ahnung, ich bin für ein Nice Puls 4 Format, wenn schon uns nicht nehmen wollen, machen wir wenigstens Schlag die Rab. 50 Euro kostet es dann übrigens, glaube ich, aber es macht, glaube ich, große Freude. 50 Euro kostet es im Übrigen auch, wenn man in der Wiener U-Bahn keine Maske trägt. Jo. Und unbezahlbar im Vergleich zu den 50 Euro ist das Social Media Team der Wiener Linien. Schauen Sie mal. Die Maskenpflicht gilt für alle. Wer kann uns Hinweise zur Identität dieses Mund-Nasen-Schutz-Verweigerers geben? Und dann sieht man ein Foto vom FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp. Warum sage ich das jetzt dazu? Das ist nicht, weil wir jetzt Werbung für ihn machen, sondern den kennt keiner. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Herr Nepp das absichtlich gemacht, dann gibt es eine Strafe. Ja? Oder er hat es nicht verstanden, weil er kein Deutsch kann, dann gibt es halt keine Gemeindebauwohnung, wenn es nach dem Herrn Blümel geht. Viele haben geglaubt, der Post der Wiener Linien ist ein Witz, aber das ist ernst gemeint. Ja? Mit solchen Kandidaten haben wir uns tatsächlich zu beschäftigen. Aber Hauptsache, er wird mit solchen Blödheiten berühmt. Wer auch berühmt wird, sind so Leute wie der Martin Rutter und eine gewisse Jenny Klaus, das sind die, ja, die Apologeten des Corona-Unterganges, die auch dann glauben, dass die Säuglinge das Blut verlieren. Und der Martin Rutter glaubt noch was anderes. Er ist im Übrigen ein ehemaliger Grüner und war dann beim Team Stronach und ist dort rausgeflogen, weil er denen zu rechts war. Interesting journey, hätte ich gesagt, oder wie immer man das ausspricht. Hören Sie mal zu.
Sonst sind wir dran. Das sind Mörder zum Teil, das sind sie wirklich. Im Deutschland schon Menschen umgebracht.
Ja.
Echt, ermordet. Eiskalt. Gut.
Also, da sieht man jetzt schon, ich bin jetzt kein Laienpsychologe. Laienpsychologe bin ich schon, aber ich bin jetzt nicht jemand, der ernsthaft sieht, wie sie ja. Mensch, verändert nur eins, weiß ich, die Grünen, die machen nichts, die tun kein was, weil sie tun ja sonst auch eigentlich nichts. Merken Sie nur eins, wenn Sie solche Sachen im Internet hören, das sind meistens Leute, die mit ihrer eigenen Dummheit berühmt werden. Wer auch mit seiner eigenen Inkompetenz zumindest berühmt worden ist, ist der besteste, genialste, fäscherste, charmanteste, kompetenteste Gesundheitslandesrat der Republik. Der Tiroler Landesrat Tilg, Sie merken sich, der glaubt hat, in Ischgl ist kein Corona-Cluster, sondern nur eine Après-Ski, Almdudler-Präsentation mit ein paar Trachtenbärchen und den ansässigen Hoteliers. Das ist es nicht, aber der Tilg hat eine großartige Einstellung zum Thema Professionalität. Schauen Sie mal, was er die Woche gesagt hat. Er fordert mehr Professionalität. Das ist so, als würde der Wolfgang Fellner mehr Qualitätsjournalismus fordern. Sergio Ramos tät sich einsetzen für mehr Fairplay in der Champions League. Ja, und der HC Strache tät mehr Rückgrat fordern. Wobei, das tät er brauchen, weil ich jetzt denke, der scheißt sich an bis aufs Kreuz. Immer auf diesen 5% plus, minus, knapp vor oder eben vor dem Nicht-Einzug oder Einzug in den Wiener Landtag. Es ist ganz knapp für ihn, ja. Bah! Wackelkandidat. Die Türkisen bei 20%, die Roten bei 40% und der Strache noch immer bei 5%. Ich glaube einfach, der Scheiße belaunt, wie jemand geht, der schon den Stift fast heraus hat, hat er uns jetzt gesagt. Oder wie es unsere Freunde von den Gebrüdern Moped so schön sagen, Ja, wenn Walken und Gehen jetzt so in ist, dann gehe ich jetzt auch mal raus und Sie wissen genau, wo ich hingehe, nämlich ich gehe zur Birgit Dagsböck, die uns heute ein Tinkerpferd als Tier der Woche präsentieren wird. Schauen wir raus. Hallo Birgit.
Servus Rudi.
Na, wer hat die schönen Haare für euch zwei?
Hm? Eindeutig der Gypsy.
Gypsy.
Das ist nämlich wirklich ein Rassemerkmal. Also diese wallende Mähne, der üppige Schopf und der buschige Schweif, das ist ganz, ganz typisch für einen Tinker oder auch Irish Cop, sagt man dazu.
Tinker heißt
das? Ja, das ist eigentlich ein... bezieht sich auf den ursprünglichen Verwendungszweck von diesen Pferden. Von einer Rasse kann man eigentlich noch gar nicht sprechen, weil die erst seit wenigen Generationen so zuchtbuchmäßig erfasst sind. Vorher war es ein reiner eine Gebrauchszucht. Das heißt, da sind immer verschiedene Pferdetypen in die Zucht eingeflossen und das waren die ehemaligen Zigeunerwagen-Zugpferdchen, also die Pferde, die vom fahrenden Volk.
Wie sagt man da heute? Weiß man nicht.
Weiß man nicht.
Beim englischen Hasen habe ich mir angeschaut, Gypsy Danner. Und über die fahrenden Völker dort sind Traveller, Gypsy Danner, ja. Aber warum? Die sind eingesetzt worden, fahrendes Volk, logischerweise sind herumgefahren, das heißt, die haben Wagen.
Ja, die sind auch vom Typ her, da sieht man, obwohl es Kleinpferde sind und teilweise zu den Ponys gehören, wenn sie unter 1,5 Meter Stockmaß haben, sind sie trotzdem sehr, sehr kräftige Pferde, was immer darauf hindeutet, genau wie bei den Kaltblütern, dass sie für einen Zug sich eignen, dass sie viel Kraft haben, mit der sie sich sozusagen in das Geschirr legen, sind aber keine ausdauernden und schnellen Galoppierer. Sind halt Pferde für Schritt und Trab.
Und haben da keinen Fußschutz um, also keinen Hufschutz quasi, wie man bei Pferden sagt, sondern das ist so, dass die so buschen auch bei den...
Also das sind keine Gamaschen, genau, das nennt man Kötenbehang.
Aha.
Ein Kötenbehang hat eigentlich jedes Pferd, sehr hochblütige Rassen, kaum sichtbar. Und bei den kaltblütigen, aber bei den englischen oder auch norddeutschen, holländischen, belgischen Zug- und Arbeitspferden ist es extrem buschig. Es hat sicher auch praktische Bedeutung, indem es halt einen mechanischen Schutz darstellt,
ja,
den Zugsträngen. Aber es ist bestimmt auch die lange Mähne, die bunte Färbung, das Gescheckte, einfach auch, was den Leuten gefallen
hat. Was machst du damit am Hof?
Die sind bei mir jahrelang als Kutsch Pferde eingesetzt worden und ich mache mit ihnen noch das traditionelle Maibaumsetzen nach wie vor, wo sie den ganz langen Maibaum durch die Altstadt von Weitra ziehen. Aber ich habe sie jetzt in erster Linie als Reitpferde im Einsatz, weil ich ja, die haben wir eh schon vorgestellt, die beiden blauen Belgier, die natürlich noch einmal mehr Zugkraft haben, die wiegen jeweils das Doppelte von einem Tinker, habe ich jetzt meine drei Tinkers hauptsächlich als Reitpferde.
Das heißt, die haben 400 ungefähr, die Tinkers?
Ja, 450, genau.
Ja.
Mhm. Und ich habe drei Tinkers, also Gypsy, Tramp und Guinness. Und er, ja, ihn stellen wir heute mal als Tier der Woche vor.
Wunderbar.
Weil auch ein sehr typischer Repräsentant.
Nein, das fragen ja die Leute, weil er ist ja sehr schön zeichnend und hat
hohe Die Scheckung, muss man dazu sagen, also das fahrende Volk hat ja nicht selbst jetzt da, das habe ich eh schon gesagt, das jetzt mit einem Zuchtbuch da Rassepferdezucht betrieben, sondern die haben halt, wenn sie es gebraucht haben, die Stute gedeckt oder haben von den Bauern, insbesondere die Schecken, das war für die Bauern ein bisschen ein Farbschlag, der wenig seriös war, die haben die einfärbigen Pferde bevorzugt. Aha. Und wenn dann bunte Fohlen oder bunte Nachzucht war, die haben sie dann günstig ans fahrende Volk abgetreten und so waren alle glücklich, weil die wollten das halt wieder, da hat es nicht bunt genug sein können, die Bauern wollten es lieber einfärbig und hat sich dann eigentlich ganz gut gefügt.
Das ist ein Wahnsinn, also die hat man so hingezüchtet, dass du so schön bist, weil der Mensch sich die Tiere unterworfen hat. Über die Unterwerfung der Tiere werden wir ja heute reden. Mit dem Martin Barloch?
Ja, es ist ein großer Synergieeffekt.
Ja.
Also die Tiere haben auch sehr viel von den Menschen dafür bekommen. Und dass es da himmelschreiende Missstände gibt, das ist ganz, ganz klar. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Tiere in menschlicher Obhut leben, die auf sich allein gestellt, aber überhaupt keine Chance hätten, natürlich in freier Wildbahn.
Von der Hauskatze über den Hund, über alles, ne?
Genau.
Ja. Na gut.
Also sie verdanken auch ihre Existenz ja eigentlich Menschen.
Du verdankst deine Existenz der Birgit und dem Pony auf Holzmühle, meine Damen und Herren. Kommen Sie her, schauen Sie sich an. Danke, letzte Woche war Familie da im Übrigen und hat, ist extra aus Wien, glaube ich, rausgefahren und hat 100 Euro da lassen als Spend für die Sendung. Ja? Total nett. Die kann ich nicht abpuzzeln, aber Gypsy darf ich. Mua, Bussi Fussi. 13 Jahre ist, hast du mir gesagt, und 30 werden es, ne?
Ja, hoffentlich.
Ja, das heißt vielleicht
also die Kleinpferde sind langlebige Pferde und ich bin sehr zuversichtlich. Ja,
Schauen wir. Bis nächste
das
Woche.
Das können wir immer abwarten.
Gipsy Papa.
Tschüss.
So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir einen Gast bei uns, auf den ich mich wirklich besonders gefreut habe. Sie wissen, dass mir der Tierschutz ein extrem wichtiges Anliegen ist, vor allem seit ich den Hugo habe. Und Martin Balluch ist einer der führenden Tierschützer des Landes. Erinnern Sie an den Tierschützer-Skandalprozess in Wiener Neustadt, wo man unschuldige Menschen vor Gericht gestellt hat und in das finanzielle Desaster getrieben. Ihm ist zu verdanken, dass wir so viele Bilder sehen, wie Tiere in Österreich gequält werden. Und ohne ihn wäre das alles nicht möglich. Und darum freue ich mich so, dass du da bist. Servus, Martin.
Ja, servus, danke für die Einladung.
Ja, du warst so naiv und hast geglaubt, du bist jetzt auch Politiker und musst mir auch ein Geschenk bringen, was ich super finde. Was hast du noch mitgebracht?
Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht, was uns mir sehr wichtig ist. Das als erstes gleich dieses T-Shirt. Das ist ein T-Shirt.
Das zeigen wir natürlich her.
Wo ein Schwein seinen Vollspaltenboden zertrümmert, übrigens mit einem VGD-Hammer, mit einem VGD-Vorschlaghammer.
Ja, aber ohne Hammer und Sichel, muss ich das kritisieren, ehrlich gesagt. Das könnte man schon ein bisschen progressiver machen. Smash-Vollspalten.
Genau.
Also, was ist das? Das hat ja noch kein Mensch weiß, was ein Vollspaltenboden ist.
Dabei gibt es das schon seit 50 Jahren. Also seit den 70er Jahren eigentlich werden die Schweine dort gehalten. Das ist einfach die billigste Form der Haltung, weil man kann diese Schweine auf diesen Betonboden, das ist ein Betonboden, der mit Spalten durchzogen ist, scharfkantigen Spalten, mit dem Sinn, dass das Schwein dort kotet und uriniert und man das nie wegputzen muss, weil es durch die Spalten nach unten fällt. Die Folge ist aber, dass die Schweine kein Stroh kriegen können, weil das würde ja die Spalten verkleben und dass sie ständig über ihrem Kot leben, weil drunter ist der Kot und der stinkt natürlich und der Ammoniak kommt drauf und 50% der Schweine haben deswegen Lungenentzündung und husten ständig, wenn man dort ist. Und wenn man in so einem Betrieb ist, dann merkt man, dass man atmet und es brennt im Hals und es brennt noch Stunden danach, wenn man rauskommt. Aber diese Tiere kommen natürlich nie raus und es gibt keine frische Luft, es gibt nur so milchige Fenster und die sind manchmal auch noch verbarrikadiert und es ist ein Graus für sie.
Wie geht es diesen Viechern dort?
Naja, ein Wahnsinn. Also es ist so, dass man sich das ja leicht vorstellen kann. Ein Schwein ist ja nicht so anders wie ein Mensch. Es hat auch kein Fell. Es ist ähnlich schwer. Und warum sollte ein Schwein es lustiger finden, auf einem harten, scharfkantigen Boden zu liegen? Es ist ähnlich unangenehm. Und die Folge ist, es bekommt Schwielen vom Liegen auf diesen Kanten. 92%, also mehr als 9 von 10 Schweinen, haben schmerzhaft entzündete Gelenke. Das wissen wir, weil sie in 4 Schlachthöfen 1000 Schweine nach der Schlachtung aufgeschnitten haben und geschaut haben, haben die eine geschwulst und tatsächlich hatten die Schleimbeutelentzündungen. 9 von 10 aus dem Vollspaltenboden. Also, und dazu kommt natürlich, dass sie alle möglichen anderen Probleme kriegen. Ein Schwein wühlt gerne. Da draußen haben wir jetzt gesehen, den Sohle, weichen Boden, ja. Die Sohle, genau, und wo sie sich im Stroh eingraben. Es wühlt gerne. Und auf einem Betonboden kann man offensichtlich nicht wühlen. Die Folge ist, sie sind sehr unzufrieden und sehr unglücklich und werden leicht aggressiv. Sie spielen nicht, weil sie es nicht können. Und dadurch kommt es zu Auseinandersetzungen. Sie verletzen sich, sie beißen sich in die Schwanzerl oder in die Ohren. Deswegen werden auch die Schwänze routinemäßig abgeschnitten. Man schneidet sie weg, damit sie sich nicht beißen können. Und die Folge ist, dass sie auch einen ständigen Stress haben. Und daher bekommen sie die typische Stress, nämlich Managerkrankheit, Magenbeschwerden.
Das heißt, das, was wir essen, sind 9 von 10 Schweindeln, haben Entzündungen etc. Jetzt, ich weiß nicht, das kann ja kurz fresh sein.
Na, natürlich auf keinen Fall, weil es natürlich dieser ganze Stress und diese Krankheiten, die haben, das natürlich die Qualität beeinträchtigt. Aber wir haben unter der Hand 3.777 Schlachtkörperuntersuchungen der Amtstierärzte bekommen von mehreren steirischen Schlachthöfen. Und da hat sich herausgestellt, im Mittel hat jedes Schwein 1,3 Krankheiten, also mehr als eine Krankheit. Die sind alle krank.
Obwohl die jung sind, wenn sie geschlachtet werden, die sind ja nicht einmal ein Jahr, ne?
Die sind nur 5,5 Monate, ja. Also die sind eigentlich ganz jung, lang vor der Pubertät, nicht? Also übertragen auf Menschen sind eigentlich Kinder oder ganz junge Jugendliche. Und trotzdem haben sie alle diese Krankheiten, aber man darf das trotzdem essen, weil man einfach diese Stellen rausschneidet oder entfernt und dann wird das dann irgendwie akzeptiert. Also man muss bedenken, wenn man so ein Fleisch isst oder wenn man eine entsprechende Wurst isst, wo diese Teile alle verwurstet werden, dass man diese Krankheiten darf serviert bekommt.
Was sagt die Politik dazu? Die müssen das ja leibend finden, dass ihr jetzt sagt, zuerst schauen wir, dass den Schweineln wenigstens ein bisschen besser geht. Da müsst ihr eigentlich Unterstützung kriegen.
Ja, wir hätten natürlich gern, dass sie wenigstens, also wenn sie schon sonst in diesen industriellen Bedingungen leben, wenigstens statt dem Betonboden statt dem Spaltenboden einen planbefestigten Boden haben mit Stroh drin. Also auch der konventionelle, sozusagen der Mindeststandard, sollte gesetzlich gehoben werden, dahingehend, dass sie Stroh haben. Dass sie auf weichem Stroh
jetzt
liegen.
Ich glaube, es jetzt die total radikalen Orgenmenschen, die alle bedrohen und dann.
Ja, genau.
Und in Wahrheit verlangst du nicht mehr, als dass ein Schwindel Stroh kriegt. Ich meine, das ist eh nichts, Stroh oder?
Kriegt, ja. Wir sind natürlich diesbezüglich pragmatisch und wollen einfach realistische Verbesserungen. Und Schweinestroh ist ein Schritt, der einfach machbar ist und den jeder will. Wir haben eine Umfrage machen lassen und vom Gallup-Institut und die haben 96% der Menschen wollen, dass Schweine Stroh haben. 96%. Es gibt kaum ein soziales Thema, wo man solche Mehrheiten hat. Und trotzdem machen die das nicht, weil einfach die Regierung die Klientelpolitik für ihre Tierindustrie macht, von denen halt auch irgendwie wahrscheinlich abhängig ist in all diesen Verflechtungen und sie einfach volle die industrialisierte Tierhaltung fahren wollen und einfach, also die Haltungsbedingungen dieser Schweine sind ausschließlich an der Profitmaximierung orientiert. Alles, was man ihnen bietet, ist das billigstmögliche, also das wenigst Kosten und am meisten bringt. Da könnte ich alle diese Details
gilt das für die gesamte Nutztierhaltung nicht?
Das so gilt für die gesamte Nutztierhaltung, absolut, natürlich. Aber bei den Mastschweinen sind wir am schlimmsten, weil da sind wir am EU-Mindeststandard, den wir ja einhalten müssen. Und ansonsten von Österreich aus gibt es null Verbesserungen gegenüber dem Standard. Ein Beispiel möchte ich bringen. Wir wissen alle von uns, wenn man viel isst und sich nicht bewegt, setzt man was an. Nicht? Wenn man viel isst und sich viel bewegt, setzt man nichts an. Und deswegen die logische Konsequenz, man will, dass diese Schweine sich nicht bewegen. Man stopft sie daher in diese Buchten hinein, in eine unglaubliche Enge, damit die möglichst keinen Schritt machen. Jede Bewegung ist ein Verlust im Sinne der Betreiber dieser Tierfabriken. Und deswegen sollten sie sich möglichst nicht bewegen. Es soll möglichst dunkel sein, deswegen verdecken sie die Scheiben. Und es sollte möglichst dicht sein. Und man hat das rein nach dem Profitmaximierungsbetrieb, Prinzip optimiert, unter Anführungszeichen, was die für eine Besatzdichte jetzt haben. Man hat einfach immer mehr Schweine reingetan. Daraufhin haben sie immer weniger, also immer mehr angesetzt und immer verhältnismäßig zum Fleischansatz weniger gegessen. Der Profit ist gestiegen. Und dann beginnt halt die Todesrate, weil sie durch diese Enge verzweifeln, krank werden und es beginnt die Todesrate. Und wenn die Todesrate so hoch ist, dass der Profit beginnt zurückzugehen, dann sind wir in Profitmaximierung und dann sind wir auf 0,7 Quadratmeter für ein 110 Kilo Schwein. Das ist der Zustand
heute. Und dass man das als Bio verkaufen darf.
Naja, Bio ist dann noch ein bisschen besser, also etwa doppelt so viel Platz. Aber
die Sau kannst du nicht damit gescheit umdrehen.
Auch ein Witz, ja. Eineinhalb Quadratmeter pro Schwein ist natürlich auch wahnsinnig.
Das Sterben ist ja bei uns Menschen irgendwie aus der Gesellschaft weg und bei den Viecher erst recht bin ich drauf gekommen. Diese Schlachthöfe, wir haben da einen in Rosburg, St. Martin, da sehe ich Bio-Schlachthof. Und da kommen die LKWs mit tschechischen und polnischen Kennzeichen. Kannst du mir erklären, warum man das nicht einfach verpflichtend macht, dass man sagt, wenn der Bauer seinen Hof da hat, dann sind die Tiere zumindest am nächstgelegenen Schlachthof zu schlachten? Weil warum werden die durch ganz Europa geführt? Oder allein durch Österreich in ein anderes Bundesland? Das ist ja gar nicht notwendig, das ist nur mehr Stress.
Ja. Nein, das ist irgendwie so ein bisschen der freie Markt. Wir hatten ja, bevor wir der EU beigetreten sind, ein mühsam erkämpftes Tiertransportgesetz, das verpflichtet hat, dass der nächste Schlachthof ist.
Ah, das hat es gegeben?
Das hat es gegeben, 95, ja. Es wurde aber null exekutiert, weil das ist ein Klassiker beim Tierschutz, dass immer, wenn es eine neue Bestimmung gibt, ist allen wurscht, weil es gibt niemanden, der das erzwingen kann. Nicht? Also mir haben sie immer gesagt, ich zeige etwas an, nicht? Also eine Tierquälerei, und sagen sie, geht sie überhaupt nichts an. Also mir wird auch gar nicht gesagt, ob das eine Konsequenz hat. Der kann das einfach in den nächsten Mistkübel hauen und es passiert nichts. Und wir haben daher begonnen, diese Tiertransporte zu blockieren, zu stoppen und einen Amtsarzt zu rufen und zu sagen, fahrt er zum nächsten Schlachthof. Kein einziger ist zum nächsten Schlachthof gefahren. Aber uns haben sie immer gesagt, was sollen wir machen? Sollen wir die jetzt beschlagnahmen, die Tiere? Was sollen wir machen? Lassen wir weiterfahren. Und so ist das ständig weitergegangen, bis 98 dann endlich einer bestraft wurde. Und der hat es berufen bis zum Höchstgericht und das hat das Gesetz aufgehoben, weil sie gesagt haben, wir sind jetzt in der EU und haben einen freien Warenverkehr und da kann man sowas nicht mehr vorschreiben. Und so ist dieses Tiertransportgesetz gestorben, bevor es ein einziger Mensch dafür bestraft worden ist, dass es gebrochen hat.
Das ist ja hauptsächlich eine Frage des ländlichen Raumes, die Landwirtschaft. Jetzt gibt es ein Gesicht, das für den ländlichen Raum und für Fröhlichkeit und das tolle Österreich, in dem wir leben, steht. Das ist die Elli Köstinger, die ja verantwortlich ist. Deren Unterstützung, was sagt die, wenn ihr mit ihr redet?
wenn wir mit ihr reden könnten. Ja, die rennt davon. Also die rennt davon.
Die will gar nicht reden.
Die will nicht reden. Aber wir haben natürlich 100-mal probiert, dass wir einen Termin kriegen. Geht nicht. Wir haben sogar eine Petition mit über 50.000 Unterschriften. Dürfen wir die Ihnen übergeben? Geht nicht. Ich habe keine Zeit.
Kann man die nur unterschreiben?
Ja, kann man.
Wo?
Ja, auf vgt.at und dann Vollspalten.
Also ist ja das Allerletzte, wenn Politiker Gespräch verweigern und vor allem mit Leuten, die nichts anderes im Sinn haben, als dafür zu sorgen, dass man Tiere nicht wie die letzten Arschlöcher behandelt und gewöhnt, sondern möglichst tierwohlgerecht. Wobei tierwohlgerecht, selbst wenn der Stroh liegt auf irgendeinem Boden und die so wenig Platz haben.
Ja. 0,7 Quadratmeter ein Witz hier. Aber wir machen es ja leicht, der Frau Köstinger. Wir gehen ja dorthin, wo sie öffentliche Veranstaltungen hat und bitten sie beim Rausgehen kurz ein Wort zu wechseln. Und sie versteckt sich, sie krabbelt durch die Hintertür hinein, sie lässt sich verleugnen. Mir hat dann irgendwer geflüstert, sie kommt jetzt da bei der Hintertür raus und dort steht da der Fahrer mit dem Wagen. Und da bin ich dort hingegangen mit dem Gerät, ja, der wartet dort auf sie. Aber dann kommt sie nicht. Dann kommt irgendwer, schaut sie aus dem Türl raus, ja, da steht der Ball, das geht nicht. Dann rennen sie hinten und um. Dann ist irgendwer zu ihm hingegangen und hat gesagt, schauen Sie, also zum Fahrer, sie fahren es weg, weil sonst geht das nicht, weil mit mir will es nichts reden. Dann ist er weggefahren. Und dann hat sie sich wahrscheinlich durch irgendwen anderen ihm nachbringen lassen und ist dann dorthin. Also sie unternimmt alles, um mit uns kein Wort wechseln zu müssen.
Weil sie eigentlich für total gefährliche Schurken hält, die tolle Unternehmen in der Landwirtschaftsindustrie gefährden.
Ich glaube in erster Linie, weil sie kein Argument hat, weil jeder Mensch sieht, wie dreckig es diesen Schweinen geht. Jeder Mensch, 600% wollen es nicht, also warum macht sie nichts? Sie ist ja an der verantwortlichen Position. Also sie wüsste nicht, was sie dazu sagen soll. Aber auf der anderen Seite stimmt das, was du sagst. Sie hatte in einem Interview mit einer Agrarzeitung gesagt, wir sind am Rande des Kriminellen. Der VGT ist am Rande des Kriminellen. Und es ist wirklich furchtbar, wie wir diese armen Schweinefabriken terrorisieren. Und deswegen wird sie das jetzt aushalten, dass sie mit uns nichts redet.
Ja gut, das muss man verstehen bei Politikerinnen, die sind oft am Rande der Kriminalität selber unterwegs. Sie hat ja, war ja schwer kriminell als Generalsekretärin, hat sie ja eine Woche vor der Wahl noch gesagt, die ÖVP plane die Wahlkampfkosten einzuhalten. Und ups, war es doppelt. Vielleicht muss man ja einfach erklären, wie viele Zentimeter das sind und alles aufschreiben und zeichnen. Wir zeichnen dürft es gern. Dürfen. Meine Damen und Herren, ich ziehe jetzt dieses Leiberl an, und zwar warum, weil es mir wahnsinnig am Arsch geht. Wir leiden ja auch unter dieser türkisen Gesprächsverweigerung, weil man nicht zur Debatte über Politik und Gesellschaft willig und fähig ist. Und wir alle, und jetzt muss mein Tonmaster nervös werden, weil ich muss mir das Mikro umstecken, unterstützen den VGT im Kampf für ein Verbot dieser Vollspaltenböden. Und wir gehen jetzt alle auf VGT.at und werden nicht nur Mitglied, sondern unterschreiben die Petition. So, das war mal ein kurzer Werbeeinschalter.
Cool.
Ja, nicht cool. Mir geht es wahnsinnig am Arsch. Ich ertrage es nicht, diese schöne, heile, arme Welt zu sehen, wo man sagt, ja, wo Armer drauf ist, da ist Tierwohl drin und in Wahrheit ist es ärgste Ausbeutung, Tierquälerei. Es ist unfassbar. Wenn wir beide träumen würden und wir würden die Macht übernehmen, weil irgendwer wird es ja einmal tun müssen. Was testen als erstes? Was tät man als erste Sachen machen eigentlich? Weil die Zwangsveganisierung wird es nicht sein, sondern es wird. Was tätest du jetzt als erstes machen? Die Vollspaltenböden weg, mehr Platz, ne?
Ja. Na, ein Wort noch zu dem, was du gesagt hast mit dieser falschen Werbung. Also wir haben das Problem, dass uns die Verantwortlichen der Schweineindustrie immer sagen, wir können nichts verbessern, weil die Leute sind ja nicht bereit, mehr zu zahlen für eine bessere Haltung. Da muss man aber bedenken, das sind Leute, die ständig mit einem sehr hohen Budget gefüttert werden, diese Bilder von glücklichen Tieren und sagen, in Österreich ist alles vorbildlich. Diese Frau Ministerin Köstinger sagt, in Österreich ist alles vorbildlich, die Haltung. Ja. Und da denken sie sich, naja, also jetzt haben wir eine vorbildliche Haltung, was soll ich jetzt noch schauen? Jetzt schauen wir halt am Preis. Ne? Also das ist irgendwie die logische Konsequenz, weil man ja den Unterschied nicht erkennt. Es wird ja nicht gesagt, das ist wirklich eine ganz miese Haltung, wenn sie das jetzt kaufen. Ja?
Das ist
ja
eine skandalöse Haltung, nicht nur mies.
Und deswegen denke ich mir, wäre ein ganz wichtiger erster Schritt die völlige Transparenz. Man sollte ganz klar wissen, diese Haltung bedeutet das. Man sollte vielleicht draufkleben, ein Bild, so hat dieses Schwein gelebt, das sie jetzt da essen wollen. Und man sollte natürlich verhindern, dass so eine Werbung das einfach beschönigen kann. Wir haben auch hier das Problem, dass Tiere Sachen sind und als Sachen kann niemand in ihrem Namen gegen so etwas vorgehen. Wenn also eine Werbung ist, die mich völlig falsch darstellt, kann ich klagen. Aber kein Schwein kann klagen, weil es wie ein Tisch gilt, vor unserem Gesetz gilt ein Schwein wie ein Tisch. Das ist vollkommen wurscht. Der Einzige, der im Namen des Schweins irgendwas machen kann, ist der Besitzer. Aber das Schwein selber nicht. Und die Folge ist, dass es eben so eine verlogene Werbung gibt, die alle Leute reinlegt. Und immer ist es so, ich weiß nicht, seit 35 Jahren engagiere ich mich im Tierschutz, seit 35 Jahren renne ich mit so Bildern herum, seit 35 Jahren begegnet mir Menschen, die sagen, wow, so schaut das aus, gibt's ja nicht.
Ja, weil es nicht gezeigt wird, weil alles ist glücklich, die haben wahnsinnig viel Platz, auch in dieser ganzen Werbung. Ja. Vielleicht so Fotos wie auf die Chickpackel, dass man sieht, so ist es. Und wahrscheinlich den Handel, man könnte den Handel sozusagen gesetzlich verpflichten, nur gewisse tierwohlgerechte Produkte überhaupt verkaufen zu dürfen. Weil warum soll man den konventionellen Scheißdreck, der macht uns ja krank. Also wenn ich mit Medizinern geredet habe, gesagt, das ist ja Wahnsinn, ich habe selber einen Schweineschlachtkurs gemacht, du siehst im Bindehautgewebe, wenn ein Schwein einen Stress hat beim Schlachten, bilden sich so Bläschen, das schaut aus wie Popcorn. Das wir geschlagen haben, hat gar nichts gehabt und die haben gesagt, fahr in einen Schlachthof, das wird ja keiner das Gewebe zeigen, so wie du das mit den Schleimbeuteln beschrieben hast oder mit den entzündenden Drüsen. Was mir nämlich am wichtigsten ist, ist tatsächlich, dass die gescheit gehalten werden. Dann soll es das kosten, was es halt kostet. Ja? Mhm. Weil Austern sind auch teuer, ich meine, ich friss nicht, aber die kann man sich auch nicht jeden Tag leisten. Und es ist ja nicht einmal gesund für uns, jeden Tag Fleisch zu essen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die da eine Rolle spielen. Ganz vorn der Klimawandel. Wir wissen, dass die Tierproduktion für den Klimawandel zu einem höheren Teil verantwortlich ist als die Verkehr zum Beispiel oder die Industrie, jeweils separat genommen. Und da wäre also viel zu machen. Es gibt Studien, wissenschaftliche Studien, die sagen, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren würden um gewisse Prozentsätze, sagen wir zum Beispiel auf 20%, dann könnte man wahnsinnig viel Fläche frei bekommen, die man zum Beispiel bewalden kann, wo die CO2 aus der Atmosphäre gezogen wird. Warum, kurz, ist die Tierproduktion für den Klimawandel so stark mitverantwortlich, weil es eine wahnsinnige Luxusproduktion ist. Man baut einen Haufen von Mais an und Getreide und Hafer und Soja und statt das selber zu essen, gibt man es den Schweinen, die halt gehen und sich bewegen und schwitzen und überall Energie verbrauchen. Und am Schluss kommt also heraus, nach 5,5 Monaten, dass man 70% von dem, was man diesem Tier gefüttert hat, zu Kot gemacht hat, zu Schweinekacke, die dann halt viel zu viel herumliegt und den Boden verseucht. Und von den restlichen 30% geht nur ein kleiner Teil wirklich in die Fleischenergie und Protein den man nachher essen will. Das heißt, man hat also je nach Tierart zwischen 10% und 30% von dem, was man hineingefüttert hat, am Schluss als Fleisch rausbekommen. Bei den Schweinen kommt noch dazu, dass wir sie in Österreich gar nicht voll ernähren, sondern wir importieren Soja aus dem Regenwald.
Das ist das Geringste.
Wir importieren mehr Soja, als die Leute hier essen, die Menschen essen, importieren wir für Schweine, nämlich 600 Millionen Kilogramm jedes Jahr.
Österreich.
Importiert Österreich für die Schweine und produziert damit 500.000 Tonnen Schweinefleisch. Also wir importieren deutlich mehr Soja, als wir dann Schweinefleisch was machen, füttern aber natürlich noch alles andere hinein, wie eben vor allem im Mais. Und das ist eine irrsinnige Verschwendung und hat natürlich daher das Zehnfache an einer Auswirkung für den Klimawandel als pflanzliche Produkte hätten. Dazu kommt natürlich auch noch, dass diese Tiere, also die Rinder vor allem, eben Methan rülpsen und dadurch eben auch Treibhausgase produzieren in der Riesenmenge, die es gibt. Und dann brauchen wir auch noch den Kunstdünger, der eben auch einen hohen Anteil hat an Treibhausgasen. Und die Transportkosten natürlich von die weit hergeholte Soja,
die ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass die Globalisierung dazu geführt hat, dass wir jetzt erfressen für unsere Viecher aus Südamerika hier. Ja. Also das ist ja krank. Das ist ja schon krank, wenn du sagst, du hast einen Traktor und holst das Futter 30 Kilometer weg, weil du musst einmal 30 Kilometer am Traktor fahren. Da führt man das tausende Kilometer her. Das Schiff haut ja auch bloß der was aus. Diese ganzen Giganten in Australien, habe ich gesehen, gibt es eigene Schiffe, da werden auf einem Schiff tausende Schaf oder und Rinder gehalten und die fahren dann einfach in ein anderes Land und werden niedergehauen, so wie Rinder und Kälber aus Österreich auf einmal in Ägypten landen. Das ist ja grau. Wie war das immer schon so? Und wir haben das nicht mitgekriegt, dass das...
Naja, immer nicht. Also der schlimmste Moment für die Tiere waren die 70er Jahre, wo wir so gesagt haben, der Weltkrieg ist vorbei, jetzt müssen wir alles industrialisieren, automatisieren, wir müssen urviel produzieren, damit wir ja nicht mehr Hunger leiden. Alle waren glücklich und stolz, je automatischer das wurde und je billiger. Und so hat man die Tiere sehr flott in so eine industrialisierte Haltung hineingezwängt. Und so wie vor 150 Jahren die Menschen, ohne irgendwelche Rechte dieser Tiere, ohne irgendwelche Arbeitsrechte oder eben Menschenrechte, die die Tiere davor schützen, dass sie komplett diesem Laissez-faire-Kapitalismus ausgesetzt sind. Nicht?
Wäre es möglich, das Tier wohl gerecht zu erzeugen? Klar, Platz haben wir genug.
Also man kann immer mehr. Ja, man muss natürlich bedenken, es wird nicht so viel sein und es wird bei weitem nicht so billig sein.
Und was glaubst du, wie viel? Ich meine, das ist dann immer gleich die Schlagzeilen, Ballhoch kündigt Verdreifachung der Schnitzelpreise an und so.
Nein, ich meine, man muss
aber bedenken, realistischerweise, das muss ja Vielfaches kosten. Ja, weil dann hätte ja ein Schweinl, wie der vorher erzählt, der Markus, der Wirt hat mir erzählt, der kriegt für die Schweinl das Eier halt 67 Euro. Und das Ferkel kostet 50 Euro und die Impfungen kosten auch Geld. Und dann steht das Tier ein Jahr lang wenigstens da, in großartigen Bedingungen. Aber das ist ja krank, ja. Weil da muss ja, was kann es kosten, wenn ein Händler hätte 3 Euro kostet im Verkauf?
Ja, Wahnsinn, ja. Ich meine, es ist auch so billig, weil wir halt subventionieren, nicht? Wir haben 2,5 Milliarden Euro in Österreich allein jedes Jahr an landwirtschaftlichen Subventionen, von denen 80% mit Tierhaltung zu tun haben. Obst und Gemüse fördern wir fast überhaupt nicht. Aber es ist also tatsächlich so, dass der reale Preis wesentlich höher wäre. Aber
kann
das
man einschätzen, wo?
Das kommt darauf an, wie gut man sie wirklich hält. Man muss ja bedenken.
Aber 30 Euro wird er keine Räder kosten oder 20 Euro wahrscheinlich. Also das kostet jetzt beim Bauern auch.
Wirklich, wirklich super leben lässt, wird sich das vielleicht so ergeben. Aber ich möchte nicht die Leute erschrecken, dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt Tierschutz machen, dann wird das 20 Mal so teuer. Sondern ein Beispiel für einen Preis. Das, was wir fordern, dass der Vollspaltenboden ersetzt wird durch Tiefstroh, wo sie wühlen können, sich einmümmeln können und wirklich so spielen und so weiter. Diese wahnsinnig große Verbesserung für die Tiere würde nur 30% an laufenden Kosten erhöhen. Und das heißt bei dem Schnitzelpreis, den wir jetzt haben, dass es 50 Cent das Kilo.
Und die sagen, das ist kein Geschäft mehr, ne? Weil 50 Cent von 3 Euro?
50 Cent mehr, aber das ist das, was man sozusagen für das Kilo Schweinefleisch mehr zahlen würde, wenn die Stroh haben. Und das, bitteschön, ist ein Witz.
Und da reden wir noch nicht von, dass jeder 100 Quadratmeter
Garten hat. Nein, gar nichts. Ja. Also wir reden davon, dass die Schweine statt diesem wahnsinnig winzigen Platz doppelt so viel haben, weil es ist noch immer winzig, aber wenigstens etwas, sodass die Hälfte Liegefläche ist und die Hälfte ein Bewegungsbereich ist. Und wir reden davon, dass diese Schafkanten in Spalten wegkommen und eben ein tiefes Stroh drin ist. Diese Verbesserungen würden eben zusammen 50 Cent pro Kilo ausmachen. Und das können wir uns wirklich leisten.
Ja, aber locker. Jetzt haben wir abgebrochen, gleich am Anfang bei den Geschenken. Du hast mir Bücher mitgebracht, habe ich gesehen. Dann habe ich gesehen, ganz begeistert, es gibt der Hundesnack vom Biobauern, Amaranth mit Karotte und Kokosell. Ergänzungsfuttermittel für Hunde. Vegan. Ein Hund, was Veganes geben, hätte ich gesagt, bevor ich den Hugo gehabt habe, da muss man ein Trottel sein. Jetzt habe ich gehabt, ich bin der Trottel, weil der Hugo frisst Karotten, Birnen, Nektarinen. Ich gebe ihm jeden Tag Obst oder Gemüse ins Essen und der liebt es. Nur Gemüse wahrscheinlich ist nichts, ne? Für einen Hund, oder?
Ja, also Hunde sind ein bisschen anders als Katzen. Das sind nicht rein strikte Karnivoren sind. Also die haben Essen schon Mischkost. Zum Beispiel die Wölfe im Ernst Brunn freuen sich schon, wenn die Äpfel reif werden und springen rauf und holen sich die Äpfel runter. Also die essen einen gewissen Anteil davon. Aber sie sind natürlich grundsätzlich Karnivore, das ist schon richtig. Ja.
Schon? Karnivoren?
Naja.
Also Fleisch ist Fleisch. Ja, du bist viel zu gebildet, du hast ja Philosophie studiert, ich bin ja ein einfacher Mensch. Ja. Schmatz, ein veganes Schmalz. Da ist dann bei mir so, denke ich immer, das ist so, wie wenn man ein Ding nachbaut, was der Händel und dann sagt, ah, das ist ein veganes Händel. Das verstehe ich ja nicht. Entweder bin ich Veganer, dann ist ja Gemüse. Ja. Aber warum muss ich die Sachen so bauen und benennen?
Ja, weil es Menschen gibt, die es zum Beispiel als Kinder oder lange Jahrzehnte immer so etwas gegessen haben, sagen, der Geschmack ist eigentlich super, ich will es vielleicht nicht mehr, weil es eben ein Tier drin ist, vor allem weil es meistens ein Tier aus konventioneller Haltung drin ist, aus einer Tierfabrik. Und aus diesem Grund gibt es eben solche Nachbildungen, wenn man so will, aus pflanzlichen Produkten.
Kokosfett und Raps, Kokosfett, Sojasauce. Aber es schmeckt wie ein Schmalz. Ja. Gibt es, du hast mich gelegt, du hast ein Zähne gefühlt. Ja, das kann ja, man kann ja kein veganes Schmalz essen.
Das ist übrigens von einem Gnadenhof im Waldviertel, gell? Die produzieren das.
Und zwar kommt es vom Hof Kultur, oder? Wo steht da oben? Nein, da steht leider nicht. Ah, doch, da, Klosterhof Kultur aus Eisengraben.
Ja, okay. Gefühl.
Gefühl. Und das ist die Schokolade.
Auch Schokoladen gibt es erstaunlicherweise, die nicht.
Aber vegan, wo soll das sonst drin sein? Da ist ja kein Fleisch drin. Also Veganer essen ja Milch auch keine. Ne?
Ja.
Das ist, weil man nimmt ja das weg,
der Kuh. Ja, aber so simpel ist nicht schon. Man muss bedenken, dass ja die Kühe nur dann Milch geben, wenn sie Kinder kriegen. Und dass wir dann das Problem haben, dass wir viel zu viele Kinder haben von Kühen.
Ja.
Und dass die dann verschickt werden. Wir wissen ja, Wir haben es ja jetzt seit vielen Jahren schon verfolgt, dass die 80.000 Kälber,
das ist schlecht.
80.000 Kälber pro Jahr mit Tierdonsporten in den Süden schicken.
Ja.
Und die dann meistens nach einer gewissen Mastzeit, oder nicht meistens, aber sehr häufig in den Nahen Osten weitergehen. Das sind unsere Milchkühe, die nur produziert werden, damit die Menschen Kuhmilch trinken können. Und da ist natürlich dann schon die Frage, ob man das macht und zumindest in dem Ausmaß machen will. Jede Schokolade, die sowas nicht enthält, verringert den Milchverbrauch und damit die Notwendigkeit, sowas zu machen.
Man schmeckt keinen Unterschied. Also ich bin ja das Letzte. Also ich bin nicht das Letzte, sondern das Letzte, was ich wäre, wäre Veganer, weil mir Fleisch wirklich gut schmeckt. Aber ich halt der Meinung bin, man sollte es wirklich so tierwohlgerecht, wie es nur möglich ist, machen. Darum habe ich ja selber den Schlachtkurs gemacht, weil ich der Meinung bin, man muss das selber auch machen können. Ich könnte das. Der Grund, warum ich es nicht mache, ist, ich bin viel zu faul fürs Zerlegen und das Ganze. Das ist ja Arbeit, das ist ja unfassbar. Wenn ein Bauer das normal betreibt, der kann kein Geld verdienen. Und darum ist diese blöde Agrarindustrie-Lobby natürlich so stark. Die Förderungen kriegen die größten Betriebe, die kleinen haben nichts davon. Und das, was wir an diesen schönen Bildern als Werbung haben, in der Realität spürt einer nach dem anderen zu, weil sie es nicht rechnen.
Ja.
Was können wir machen jetzt, wir zwei? Ha? Wir werden jetzt, also Mitglieder müssen wir werden, wir müssen die Leute aufrufen, zu unterschreiben gegen diesen scheiß Vollspaltenboden. Kaufen Sie mal vegane Schokolade, schaut auch nicht. aber was wir brauchen, ist natürlich einen politischen Wandel, weil das ist nicht so, dass man sagt, ja, da machen wir jetzt ein paar kleine Schrauben, dann funktioniert das System wieder, das System ist ja völlig im Arsch. Also ein System, das nur Leid produziert, andere Lebewesen zu Millionen niederhaut, jedes Jahr Milliarden Viecher sterben, nur weil wir glauben, wir sind lustig und dann werden nur ein Drittel mehr umgebracht, das man braucht, die schmeißen wir dann weg.
Wahnsinn, ja.
Da braucht es ja ein völlig neues Denken.
Ja.
Du bist Philosoph, wie schaut das aus, das völlig neue Denken?
Ja, also ich trenne immer zwischen dem pragmatisch-politischen Zugang, um jetzt dieses System, wie es jetzt ist, zu adaptieren, damit es wenigstens eine Verbesserung gibt und natürlich dem Ideal, auf das wir insgesamt zusteuern sollten. Ja. Und bei der Menge an Menschen, die wir sind, sollte das jedenfalls eine Gesellschaft sein, die möglichst keine Tiernutzung hat. Weil die Leute sagen mir, in der Steinzeit haben wir es auch gegessen. Ja, in der Steinzeit haben wir auch überall hingekackt. Wir können nicht 8 Millionen Menschen im Land überall hinkacken, weil dann ist alles zu.
Ja, wenn wir jeder Sackerl nehmen, so wie für uns, dann geht das schon.
Ja, also man muss gewisse Regeln haben, wo man es hingibt, wie man es macht, wie man es los wird wieder und so weiter. Und genauso ist es bei dem Fleischessen. Wenn wir das also in dieser Masse weiter produzieren, haben wir einfach ein Riesenproblem. Und deswegen, wenn ich jetzt vom Ideal spreche, wäre das eine Entwicklung hin, dass man versucht, und das ist ja gar nicht klar, ob das geht, aber dass man versucht, also jedenfalls was Tiere betrifft, eben das System so umzustellen, dass wir ohne auskommen. Und man findet erstaunlicherweise, wie eben zum Beispiel mit der Schokolade, dass es ganz einfach ist, viele Dinge zu ersetzen, die wir eigentlich für selbstverständlich tierlich halten. Und da würde ich gern sehen, wie weit man kommt. Es gibt ja auch die Idee, zum Beispiel Fleisch im Labor zu produzieren, also statt am Tier, so wie eine künstliche Haut für eine Operation, eben ein künstliches Fleisch. Und da ist man auch relativ weit. Es gibt ja sogar schon
öffentlich. 3D-Drucker gibt schon, die drucken Fleisch.
Könnten das auch noch machen, genau, ja. Ja, und
was ja, ich meine, das ist zumindest... Was macht der Bauernbund, wenn das Fleisch aus 3D-Druckern kommt?
Es ist auf jeden Fall so, dass sie... natürlich, wir noch immer Nahrung brauchen, auch diese 3D-Drucker müssen mit irgendwas gefüttert werden und das natürlich weiter Bauern produzieren. Es ist ja nicht Anti-Bauer, wenn man eben die Tierproduktion beenden oder zumindest verbessern will, sondern es ist einfach eine Veränderung. Und Veränderung müssen wir halt alle machen.
Du hast ja eine interessante politische Erfahrung gemacht, politisch beim Verein gegen Tierfabriken schon lange und dann hast du überreden lassen, für die Liste Pilz zu kandidieren.
Ja.
Wie war das im Nachhinein?
Ja, also ich bin an und für sich ja seit 35 Jahren im Tierschutz engagiert und im Umweltschutz und daher nicht politisch naiv, aber trotzdem hat mich diese Erfahrung wirklich entsetzt. Ein guter Politiker ist ein Mensch, den man irgendwo hinstellen kann und sagen, jetzt red zu Thema X. Und der kann in einer Weise reden, dass das Publikum es toll findet. Obwohl er von dem Thema X nichts versteht und obwohl er diese Leute gar nicht mag oder kennt oder sie überhaupt nicht interessieren. Er ist einfach jemand, der irrsinnig adaptiv ist und sofort so gewollt wird. Er kann auftreten in einer Weise, dass alle sagen, boah, super. Und das ist ja eigentlich ekelhaft, weil es hat ja überhaupt keine Substanz. Ja. Da redet man einfach irgendwas und dann geht man weg und sagt und denkt oder redet ganz was anderes beim nächsten Vortrag. Und ja, also das finde ich furchtbar. Also
Du warst ein bisschen naiv vielleicht.
Ja, ja, ich meine, dass das so extrem ist, hat mich einfach beeindruckt. Ich meine, bis jetzt ist mir klar, diejenigen, die politisch Verantwortung haben, sind nicht ethisch motiviert, sondern die sind machtmotiviert, die wollen Macht haben. Und sie haben gute Ellbogentechnik, sonst wären sie nicht vorne hingekommen. Ja, und sie wollen die Macht erhalten, wenn sie vorne sind. Und deswegen lassen sie sich gerne einflüstern von der Industrie, jo, macht's das so und so, dann kriegt's Steuern, Werbekosten, Budget und alles mögliche. Und deswegen verändert sich so wenig in irgendeinem ethischen Sinn, weil du gehst zu denen hin und sagst, ich habe urgute Argumente und die hören sich das an und dann landet sie missgewollt. Bringt man das mehr Macht? Nein, na, dann lassen wir's. Und deswegen müssen unsere Kampagnen auch konfrontativ sein. Deswegen müssen wir besetzen und manchmal wirklich konfrontative Aktionen machen, um diese Leute wachzurütteln und ihnen ihr Boot zu schütteln und zu sagen, also so bequem kannst du da nicht sitzen. Jetzt hauen wir mal am Tisch. Ja, das ist ja das Problem, weshalb wir diesen Konflikt im Tierschutzprozess hatten, dass wir natürlich schon sehr konfrontativ waren. Weil sonst hören die einem nicht zu, sonst passiert nichts.
Ja, aber es ist ja nur bei uns so, in Frankreich, da sind die Bauern gefahren, gibt es Videos auf YouTube, braucht man eingeben, Frankreich, Gülle, ne? Da fahren die Bauern, wenn einer was nicht passt, zum nächsten Ministerium oder zu irgendeiner Dependance und schießen mit dem Jauchewagen die Fenster durch eine im zweiten Stock und wenn einer rauskommt und sagen, jetzt, ihr müsst das zahlen, kriegt er in die Fresse, aus. Also, und bei uns sagt man, naja, demonstrieren schauen wir nicht Vormittag, weil da muss ich arbeiten. Also der Österreicher ist einfach so Habsburg geschädigt, glaube ich, was Autorität betrifft, das ist völlig aussichtslos.
Ja, aber deswegen sind wir auch im Gefängnis gelandet für etwas komplett Harmloses, Untersuchungshaft muss man ja sagen, ich bin ja freigesprungen worden, aber komplett harmlose Aktivismus eigentlich. Aber der Vorwurf war ja, wir würden Politiker nötigen, tierfreundliche Gesetze zu erlassen.
Na hoffentlich.
Das ist der Vorwurf.
Na hoffentlich,
weil das ist ja auch der Zivilgesellschaft. Haftdrohung, ja.
Also wenn wir jetzt eine Situation haben, wo die Leute gegen ihre eigenen Interessen wählen. Ja, weil wenn 96% sagen, ich will, dass Schweinl noch Stroh haben und keine Vollspaltenböden und ich wähle dann nur Parteien, die sich nicht dafür einsetzen oder wenn sie dafür sind, das halt vergessen, wenn sie ein Regierungsprogramm schreiben. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Buchtipp, hast du gesagt, müssen wir noch machen. So, der Hund und sein Philosoph. Warum heißt es nicht der Philosoph und sein Hund?
Weil der Hund im Vordergrund steht.
Das war jetzt eine rhetorische Frage, möglicherweise.
Ja, es geht da um eigentlich die Beziehung von mir zu dem Hund, den ich eben aufgenommen habe zu mir, nachdem ich aus der Gefängniszelle gekommen bin. Ich bin dort unschuldig gesessen, war in einem Tierheim und habe ihn unschuldig in einer Zelle sitzen gesehen und habe ihn gleich aufgenommen. Er sieht sich auch hier.
Ja, er ist total lieb, aber er ist schon 13, er ist blind, also ein Auge für ihn. Und ist aber ein Herzerl und vorher hat er draußen mit dem Esel ein bisschen angelegt.
Ja, da der Esel mit ihm, ja. Ja, und ich habe eben mit ihm wirklich sehr eng zusammenzuleben begonnen und dabei, es war nicht der erste Hund, aber es war trotzdem eine wahnsinnig enge Beziehung, also enger als zu jedem Menschen, weil ich habe mit dem Hund jetzt 13 Jahre jede Nacht im selben Bett geschlafen, das kann man von einem Menschen nicht sagen. Also ich war wirklich sehr, sehr nah. Und habe daher über ihn sehr viel gelernt und habe das im Rahmen dieses Buches umgesetzt als Argument für Tierschutz.
Und das Buch Im Untergrund behandelt die Geschichte eines Aktivisten, der seine Karriere dem kompromisslosen Kampf für Tierrechte opfert. Habe ich nicht auswendig gelernt, steht am Buchrücken. Ja, da geht es sozusagen um Auseinandersetzungen rund um den Tierschutz juristischer Natur
ja, und auch Kämpfe. Ja, und solche Aktivismus. Ja. Es geht also im Wesentlichen um den Konflikt und man soll, das ist die Idee von dem Buch, es ist übrigens Tatsachen, um die es da geht, also alle Aktionen, die da passiert sind, sind auch wirklich, also die beschrieben sind auch wirklich passiert, aber es geht im Wesentlichen darum, dass ein Mensch, der eigentlich zwar tierlieb ist, aber eigentlich noch nichts von der Tierindustrie weiß, langsam da hineinwächst und immer ungeduldiger wird und immer mehr sagt, warum passiert da eigentlich nichts? Und dann auch durch die Repression der Behörden immer mehr sozusagen in so ein radikales Eck gedrängt wird und Aktivismus dann durchführt, um Tieren zu helfen.
Ich glaube, das wird ja jeder tun. Ich scheiße es mir an, ich würde mir nicht einbrechen trauen, wo, aber ich glaube, wenn man jetzt spazieren geht und da ist eine Wiesen und da stand, würden die Schweine so stehen, wie sie in unseren Ställen stehen. Nämlich vom Größenverhältnis und von dem, was sie am Platz haben. Und es wäre weit und breit kein Mensch, der einen beobachtete, wenn man das Gatter zur Weide öffnet. In der festen Überzeugung, die Mehrheit die da aufmachen. Weil es ja keinen Sinn macht, weil wir empathiefähig sind. Aber es darf ja nicht wundern, wenn wir zuschauen, wenn in Moria die Flüchtlingslager brennen und uns wurscht ist, wie es den Kindern geht, na, dann wie es den Viechern geht, erst recht. Ne?
Ein Fall dieser Art war im Tierschutzprozess ein Thema. Es wurde dann auch freigesprochen, weil nicht nachgewiesen wurde, wer dafür verantwortlich war. Aber irgendjemand hat bei einer Tierfabrik, die einfach in der Pampa steht, die Tür aufgemacht und das war so ein Vorspaltenbetrieb, enge Schweine und so weiter. Und die sind rausgegangen auf die Wiesen, in den Fluss, in den nahen Wald und haben sich gut gehen lassen. Und die Anklage war Tierquälerei. Die haben behauptet, wenn man so ein Türl öffnet und das Tier kommt ins Freie raus, ist das eine Tierquälerei. Weil sie sich beim Rausgehen ein bisschen drängeln, weil sie vielleicht nicht Futter finden, obwohl sie natürlich gefunden haben, das war eine Wiesen, das war sogar ein eigener Nahrungsraum fürs Futter, den sie aufbrochen haben und die ganzen Sackeln aufgerissen. Also in Wahrheit ist ein Witz, aber so sieht das System, ja. Du öffnest die Tür einer Schweinefabrik auf Vollspaltenboden und die gehen auf die Wiesen und das ist Tierquälerei. Dass du sie geöffnet hast, dass sie dort stehen, ist keine.
Was kostet das, wenn jetzt ein paar Zuschauer das machen täten? Also wenn man jetzt so einen Steuer aufmacht und da rennen Viecher aus.
Nein, es kostet mal eine Vorstrafe.
Tatsächlich?
Ja, das ist ein strafrechtliches Vergehen, das ist eine dauernde Sachentziehung. So heißt es. Es ist eine Sache, das Schwein, ja, und du machst eine dauernde Sachentziehung, indem du das Türl öffnest und der Typ, der Betreiber, sie möglicherweise nicht mehr findet, obwohl die meisten dieser Schweine vor der Tür stehen geblieben sind. Also es ist am Abend...
Unterstützen Sie solche Leute, die dann Probleme kriegen, juristisch am Verein, oder?
Das dürfen wir als Verein gar nicht, aber es gibt ein Rechtshilfekonto für Menschen, die sich für Tiere engagieren und dann Schwierigkeiten kriegen. Da gibt es ein eigenes Konto, für das wir auch Spenden sammeln und das dann diesen Leuten hilft und juristische Unterstützung bietet.
Du wohnst ja am Hochschwab, du fährst jetzt wieder zurück.
Ja, ja.
Das ist ein Praterweg jetzt.
Ja, ich fahre erst jetzt zu einem Gnadenhof, um dort zu helfen, ein Schweinegehege zu verbessern, ein bestehendes. Okay. Und dann gehe ich zurück zum Hochschwab, ja.
Und dann, wenn die Revolutionstruppen rufen zur Befreiung der Menschen und der Tiere, weil es werden beide geknechtet in dem System, dem wir leben, dann musst du nochmal in die Schlacht haben, es wird nichts helfen. Du musst jetzt Jo sagen, weil sonst ist er da.
Ja, aber...
Danke. Sehr schön, Martin. Ne?
Ich würde mich freuen, wenn es dann eine Generation gibt, die irgendwann mal übernimmt.
Muss suchen. Aber dafür muss man ja Fleisch begehren. Aber das kennen ja sogar Veganer. Okay. Das ist Fleisch begehren.
Ja, ja.
Verstanden? Das war jetzt ein Witz für das junge Publikum, das wir teilweise auf YouTube haben, die sagen, haha, der Fuß hat das Pudern gewandt. Okay, meine Damen und Herren. Martin Balluch, eine Größe. Ich bewundere dich sehr, ich sage dir das ganz offen. Du hast meine fortwährende Unterstützung und von uns allen. Wenn es irgendwo was gibt, wo wir uns gemeinsam einhauen können, sag es uns. Wenn es neue Kampagnen habt, sagt es, ich berichte wahnsinnig gern drüber, weil ich das nervig nicht aushalte, wenn ich mir anschaue, wie es den Viechern in Österreich geht. Und ihr seid alles andere als radikal, mir ist es sogar ein bisschen zu langweilig, weil wir haben jetzt noch gar nicht über Bewaffnung gesprochen, aber das haben wir auch keine Zeit mehr. Jetzt schauen wir mal, was die Ingrid Brodnik uns zu Hass im Netz sagt. Und damit ist nicht unsere Sendung gemeint, sondern ja, wissen Sie, was wir meinen. Meine Damen und Herren, es gibt ja nicht nur vieles zu kritisieren in der Regierung, ich glaube, es gibt auch einiges zu loben. Die Regierung hat jetzt ein Gesetz vorgestellt, gegen Hass im Netz. Jetzt könnten Spaßvögel sagen, was will sie die ÖVP selber verbieten mit manchen Äußerungen im Wiener Wahlkampf? Nein, das soll tatsächlich die Welt zu einem besseren Platz machen. Wie das zu bewerten ist, das fragen wir jetzt Ingrid Brodnik, ihres Zeichens Autorin des gefeierten Bestsellers Hass im Netz und Expertin für so gut wie alle digitalen Fragen. Sie kennt das Internet wie ihre Westentasche und auch die Logistik dazu. Jetzt schauen wir mal, ob es schon da ist. Ist schon da. Hallo Ingrid.
Hallo Rudi, hallo.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du bist ja unfassbar viel beschäftigt. Im ganzen deutschsprachigen Raum wird deine Expertise gefragt. Also lass uns teilhaben an deinem Wissen, wie ist das Hass im Netzgesetz jetzt zu sehen? Zwingt man damit wirklich jetzt die großen Plattformen in die Knie? Oder ist es nur eine Absicht, die vielleicht doch nicht gelingen wird?
Das sind schon wirklich große Pflöcke, die da eingeschlagen werden. Ich erkläre das vielleicht kurz. Das wird jetzt immer über das Paket Hass im Netz gesprochen, aber in Wirklichkeit sind das zwei große Baustellen. Das erste ist eben die Plattformregulierung. Das heißt ganz einfach, dass man Facebook, Twitter und Co. auf die Füße steigen kann, wenn die strafbare Inhalte immer und immer wieder stehen lassen, wo Leute das melden. Und da hatten wir bisher überhaupt keinen Hebel. Die skurrile Situation war so in Europa, am Gesetz wäre jede Plattform schon jetzt verpflichtet, zeitnah Inhalte zu löschen, wenn sie gemeldet werden, wenn sie zum Beispiel Verhetzung und derartiges sind. Aber das passiert nicht immer. Und wenn sie es nicht machen, dann gab es nichts. Dann ist einfach nichts passiert, weil es keine Regeln gab. Also das wird verändert. Und das ist schon bemerkenswert, weil Österreich ist jetzt kein großes Land. Aber der eine Teil, wenn das so durchgeht, also wenn die EU-Kommission Österreich das auch gestattet, dann würden wir eines der ersten Länder sein, die wirklich eine Regelung für Facebook und Co. haben. Und dann kommt der zweite Teil. Ich glaube, der ist für Betroffene auch sehr wichtig, weil wir haben immer wieder das Problem, dass ich theoretisch Dinge klagen könnte, aber das kostet sehr viel Geld oder ich habe ein Risiko, dass es Geld kostet. Das dauert lang und der Zugang für normale Bürger ist sicher nicht leicht. Und da setzt jetzt die Justiz an und versucht an mehreren Stellen, das eine Spur leichter zu machen, dass Betroffene leicht in einen Paragraphen hineinkommen oder dass ich schneller eine Unterlassung erwirken kann. Ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel der Verhetzungstatbestand noch ein bisschen geöffnet, weil schon jetzt ist es verboten, zum Beispiel die Ermordung von Juden, die Ermordung von Migranten zu fordern, also zu Gewalt gegen gewisse Minderheiten aufzurufen oder auch gegen Frauen. Aber wenn das nur eine einzelne Person betrifft, also nicht die ganze Gruppe, aber nur die einzelne Person aufgrund dieser Gruppenzugehörigkeit, hatte die es bisher schwieriger. Das wird ein bisschen geöffnet. Das ist super kompliziert, aber was hier schon passiert ist, man hat so ein paar Stellen identifiziert, wo es nicht klappt und versucht danach zu justieren. Und die große Sache, die hinzukommt, ist das sogenannte Mandatsverfahren, dass ich leichter eine Unterlassungserklärung erzielen kann. Das heißt, dass zum Beispiel ein Posting gelöscht werden muss, dass ein Gericht das sehr rasch prüft. Das soll den Betroffenen helfen, dass sie leichter auch vor Gericht etwas bewirken.
Kann es da nicht zu einer Überlastung der Gerichte kommen, wenn das jetzt so einfach gemacht wird, dass man alles anzeigen kann mit Knopfdruck? Da wird man zusätzliches Personal brauchen und manche werden das auch missbräuchlich verwenden, oder?
Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil es ist so, es hieß vom Justizministerium, da gibt es ein Formular, das lädt man einfach runter, füllt aus und schickt es an die Bezirksgerichte. Da ist die Gefahr, dass zum Beispiel Leute massenweise solche Dinge einreichen. Das Wichtigste, also ob die Justiz überfordert ist, ist mal das eine. Das Wichtigste ist, dass diese Formulare, diese Mandatsverfahren genau geprüft werden. Auch wenn das schnell geht, muss es genau sein, dass nicht zu viel durchrutscht, dass nicht Leute einfach andere, die sie nicht mögen, damit fertig machen. Da muss die Justiz aufpassen. Und du hast schon recht, der erste große Aufschrei war die Justiz ist dann überlastet. Und ich glaube, das muss man sich tatsächlich anschauen. Nur, das gehört halt dazu. Wir können ja nicht jahrelang sagen, es ist so deppert, dass die Leute alle klagen könnten, theoretisch, aber keiner macht es. Dann wird das Gesetz extra geändert oder soll geändert werden, dass Leute es leichter machen. Und dann sagen sie zu viele Fälle. Kurz gesagt, wenn ich sage, Opfer von Hass im Netz sollen sich leichter wehren können, dann muss ich natürlich damit leben, dass das mehr Verfahren verursacht. Entweder, wenn ich nach dem Rechtsstaat rufe, muss ich damit auch einen Rechtsstaat dann haben. Und da auf lange Sicht müssen wir sicher über die Justiz insgesamt sprechen. Die Mittel sollen ja schon jetzt ausgedehnt werden. Aber ich glaube, wir brauchen natürlich eine Justiz, die dafür gut genug ausgestattet ist.
Wenn ich mir jetzt irgendeine beliebige GMX-Adresse mit einem Fantasienamen anlege und mich mit dieser E-Mail-Adresse auf einer Plattform registriere und dort Hassnachrichten verbreite, ich kann ja nicht GMX oder andere E-Mail-Anbieter dazu zwingen, mich bekannt zu geben, wenn die nicht einmal von mir wissen wollen, wer ich bin. Wie kommt man da aus dem Problem raus?
Naja, da gibt es, glaube ich, mehrere Anknüpfungspunkte. Wenn du eine E-Mail zum Beispiel geschrieben hast von der GMX-Adresse, dann hat man deine IP-Adresse. Das war bisher aber nicht immer hilfreich, weil wenn du nur beleidigt wirst, also da ist nicht der Staatsanwalt zuständig, kannst du als Privatuser exakt nichts mit der IP-Adresse machen. Das kannst du dir anschauen und aufhängen, aber das ist es. In Zukunft soll es sein, dass du auch vom Staat Hilfe bekommst, selbst wenn du quasi nur beleidigt worden bist, dass die ausforschen, wer das war. Also dass man spurleicht an die Personen rankommt. Und auch das Zweite ist, wenn das gemeldet wird, ist zum Beispiel Facebook, also jemand hat sich bei Facebook mit der GMX-Adresse angemeldet, ist zumindest Facebook verpflichtet, das rascher zu prüfen, ob es einen der Tatbestände erfüllt, die im Gesetz drin sind. Das heißt, auch in dem Fall heißt das nicht, dass du unbedingt immer ausgeforscht werden wirst. Ich glaube, so ein perfektes System, das wird es vielleicht nicht geben. Aber für Betroffene ist manchmal schon hilfreich, wenn das Posting, das sie so übel niedermacht, oder zum Beispiel sexistische Bildmanipulationen, wenn die rasch gelöscht werden. Also neben der Frage, kommt es zu einer Verurteilung, ist halt auch die Frage relevant, verschwindet das wenigstens rasch aus dem Netz, bevor es tausendfach geteilt worden ist, zum Beispiel.
Rechnest du damit, dass sich die, man braucht sich nur Twitter oder Facebook anschauen, die Kolonnen und Heerscharen von Parteimenschen, die sich da wichtig machen, um ihre Inhalte zu pushen, rechnest du damit, dass jetzt quasi rechte, linke Daueranzeigen und linke, rechte bei jedem einzelnen Posting, das wo auftaucht und das heiß diskutiert wird?
Ehrlich gesagt, ich glaube, dass so etwas passieren wird, weil das ist in Deutschland auch der Fall. Zuerst vielleicht das Gesetz, das wir in Österreich planen oder das Bundeskanzleramt eingebracht hat, das ist schon stark am deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz orientiert. Und dort ist dann sehr wohl passiert, dass zum Beispiel linke, rechte Tweets melden und rechte, linke Tweets melden. Aber da geht es dann auch um die Frage, schaut sich die Plattform das genau an? Weil nur das, was gemeldet wird, ist ja noch nicht das Problem. Blöd wäre es, wenn die einfach alles löschen. Und da gibt es eben ein Sicherheitsinstrument. Du kannst dich beschweren, wenn dein Tweet oder dein Facebook-Posting gelöscht wurde. Und wenn du selbst mit der Überprüfung nicht zufrieden bist, kannst du zur Aufsichtsbehörde gehen. Und wenn dauernd Leute sich melden und sagen, es ist zu viel gelöscht worden oder es ist zu wenig gelöscht worden, mach dir eine Überprüfung. Also schau die genauer hin. Ich glaube, es gibt nicht die eine simple Lösung. Also nur weil wir jetzt neue Gesetze bekommen, werden wir nicht sofort alle einer Meinung sein, was ist Hass im Netz. Oder es wird nicht alles immer perfekt sein, aber ich glaube, es kann eine Spur besser werden. Also manchmal glaube ich, Leute haben die Hoffnung, wir machen jetzt ein neues Gesetzespaket und dann haben wir das Problem hinter uns gebracht. Was ich sicher sagen kann, damit endet das nicht. Ich glaube eher in 2-3 Jahren werden wir wahrscheinlich nochmal nachbessern müssen bei Gesetzen und wir werden halt Schritt für Schritt dazulernen. Das Internet ist tatsächlich ein Neuland und da kann man erst über viele, viele Anläufe, glaube ich, bessere Regeln finden.
Wie ist es eigentlich mit der Grenze sozusagen zur Dummheit? Ja, wenn ich jetzt schreibe, Bill Gates will sich an Covid nur bereichern und in unterirdischen Tunneln tobt ein Krieg zwischen Amerika und Russland wegen Kindern, die dort festgehalten werden, weil man deren Blut braucht, um Anti-Aging für Superreiche zu machen. Ich meine, das ist ja kein strafrechtlicher Vorwurf, das sind einfach Trotteln, aber da greift das Gesetz wahrscheinlich eher nicht, ne?
Naja, wenn du, das haben wir öfters das Problem bei Falschmeldungen oder Verschwörungserzählungen, wenn die so vage bleiben. Irgendwelche dunklen Kräfte haben im Keller irgendwas Dunkles gemacht oder unter der Erde, was weiß ich, dann hast du keine konkrete Person. Also du hast keinen juristischen Anknüpfungspunkt, weil nicht eine Person namentlich genannt wird. Was über Bill Gates verbreitet wird, wäre zum Teil womöglich sogar klagbar, weil dem ja bis hin zu, er will eine Bevölkerungsreduktion durchsetzen, alles Mögliche unterstellt wird. Aber ich glaube nicht, dass Bill Gates die Zeit hat, sich mit jedem Post in Österreich zu beschäftigen. Da ist eher die Gefahr, dass ich glaube, solche einzelne Figuren wie Bill Gates, die so extrem angefeindet werden, Angst haben oder die Sorge haben müssen, dass sie wirklich, dass vielleicht mal einzelne Leute gewaltbereit werden. Also da sehe ich das Problem ganz woanders. Aber was du ansprichst, stimmt. Ich glaube auch nicht, dass das Strafrecht die Lösung für jeden Unsinn sein kann. Zum Teil müssen wir einfach manches aushalten, weil wir werden nie eine Gesellschaft haben, wo kein Mensch mehr an eine Verschwörungserzählung glaubt, wo kein Mensch mehr wo niemand mehr an Unsinn glaubt. Und zu einem gewissen Grad, glaube ich, muss man halt dagegenhalten und sagen, Moment, wo ist denn das her? Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das Strafrecht spielt überhaupt keine Rolle, aber es wäre falsch zu sagen, das Strafrecht ist das Einzige, was zählt. Wichtig ist schon auch zum Beispiel Zivilcourage oder auch einfach Faktenchecks.
Noch einmal jetzt zur endgültigen Einordnung dieses Gesetzes. Das heißt, du sagst, das Gesetz ist gut, ist ein wichtiger Pflock, man orientiert sich an Deutschland und es wird auf jeden Fall eine Verbesserung bringen und erfüllt das, was Aktivistinnen vor allem aus dem Frauenbereich, Migrantenbereich, also sozusagen meistens Randgruppen und Frauen, die da beleidigt werden, weil die begrüßen das ja. Also du sagst als Expertin, das ist schon mal nicht schlecht.
Ja, ich mag eine Ergänzung noch machen. Es ist sehr gut. Es ist aber auch gut, dass es eine Begutachtung gibt, weil wir hatten jetzt zum Beispiel bei den Corona-Gesetzen Gesetze, die einfach durchgepeitscht worden sind, wo es keine Expertenmeinungen mehr geholt worden sind. Und jetzt bei diesen Gesetzesnovellen werden Expertenmeinungen geholt, weil ich glaube schon, dass wenn viele unterschiedliche Leute, unterschiedliche Juristen, Techniker drüber lesen, dass die noch auf Knackpunkte stoßen können. Und das, es kann schon sein, dass in einzelnen Punkten noch ein bisschen nachjustiert werden muss. Ich glaube, insgesamt sehe ich da viel Sinnvolles drin, aber ich möchte auch die Begutachtung abwarten, ob diese Balance gewahrt wird. Weil vielleicht ein letzter Satz, da geht es schon tatsächlich um die Meinungsfreiheit und da geht es eben um diesen schwierigen Balanceakt. Ich habe ein Recht auf Meinungsfreiheit, ich habe aber auch ein Recht, nicht in meiner Menschenwürde gekränkt zu werden. Und da muss man einfach wirklich die Begutachtung abwarten. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, es wurde sehr ernsthaft an dem Thema gearbeitet.
Und allen Kritikern oder Skeptikern, die eine gewisse Sorge haben, dass eben genau die von dir angesprochene Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, die kann man beruhigen.
Ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Ich glaube, es gibt vernünftige Kritik, sachbezogene Kritik, zum Beispiel Datenschützer wie Epicenter Works, die arbeiten ja an der Sache. Und da gibt es Leute, die haben noch kein einziges Mal dieses Gesetz gelesen, wissen aber schon jetzt, was ihre Meinung ist. Kritik ja, aber natürlich soll es Kritik an der Sache sein, nicht bloß ein Bauchgefühl.
Ich danke dir, liebe Ingrid, dass du dir Zeit genommen hast. Du diskutierst ja heute noch mehrere Dinge, wie du mir vorher gesagt hast. Du bist ja unfassbar, was du da auf die Beine gestellt hast. Und es ist sehr wohltuend, dass wir die Möglichkeit haben, mit einer Expertin zu dem Thema zu reden. Weil Politiker braucht man dazu eh nicht fragen.
Okay. Danke dir, Rudi.
Liebe Grüße nach Wien. Baba.
Tschüss.
Meine Damen und Herren, Schlussappell. Falsche Kamera. Ein Wahnsinn, meine Damen und Herren. 96% der Menschen wollen, dass Schweindeln ein Stroh im Stall haben. Weil man nicht will, dass die auf diesen Vollspaltenböden, was wir heute gelernt haben, stehen müssen. In der eigenen Scheiße. Ja? Das wollen wir nicht. 96%. Tierschutzorganisationen sind die beliebtesten Organisationen überhaupt. Beliebter ist das Rote Kreuz. Weil wir unsere Viecherl gern haben. Weil ja die meisten von uns wegdringen, wie wir mit den Viecherln umgehen. Wo wir kein Problem haben, ist, wie wir mit Menschen umgehen. Und zwar vor allem mit Menschen, die nicht von daher kommen, wo wir herkommen. Und noch schlimmer ist es, wenn es Menschen sind, die noch dazu von einem anderen Kontinent kommen, vielleicht herfliehen aus dem Kriegsgebiet, weil das sind schon die letzten Arschlöcher. In Moria brennt das Flüchtlingslager und 13.000 Menschen werden dort in einem Lager festgehalten, wo 2.500 Leute Platz haben. Ich habe nicht nur getwittert, das ist die Schande Europas, es ist eigentlich sowas wie die Auszeichnung des Niedergangs der Europäischen Union, des Einigungswerkes und der Werte, auf die wir uns alle einmal geeinigt haben. Dass jeder Mensch gleich viel wert ist, dass jeder Mensch die Chance haben soll, sein Leben möglichst frei und unbeeinflusst von anderen zu gestalten. Und heute diskutieren wir darüber, ob es der EU zuträglich ist, im Schnitt pro Land 450 geflüchtete Menschen aus Griechenland zu holen. Wir schaffen es nicht einmal, die menschenwürdig unterzubringen, und da reden wir jetzt nur von denen, die es auf die griechischen Inseln geschafft haben, und noch gar nicht von denen, von den Zehntausenden, die in libyschen Flüchtlingslagern feststecken. Wer heute in einem Wahlkampf sagt, dass man keine 100 Kinder aus Moria herholen kann, weil es keine Lösung sei, ist nichts anderes als ein Zyniker, der mit der Stimmung gegen andersfarbige und anders aussehende Menschen Politik macht und versucht, diese Politik in Wählerstimmen umzusetzen. Und es ist höchste Zeit, dass man diesen Plänen einmal entgegentritt und diese durchkreuzt. Weil ganz ehrlich, wenn französische und deutsche Banken südeuropäische Länder wie Griechenland fast versenken, indem sie es mit Krediten zuscheißen, müssen dann die Steuerzahler in der gesamten Europäischen Union binnen Tagesfrist Milliarden hinschicken. Wenn Corona ist und die große Industrie europaweit die Kurzarbeitsregeln und andere Regeln ausnutzt, um an Staatshilfen zu kommen, wird dieses Geld so schnell wie möglich überwiesen. Wenn es darum geht, nur ein paar Leuten zu helfen, sagen wir, das ist nicht unser Problem, es hungern woanders auch Kinder, wir sind nicht zuständig, wir können nicht die ganze Welt retten. Nein, die ganze Welt können wir nicht retten. Aber wir könnten uns einmal überlegen, wo sind die Ursachen für diese Konflikte in Afrika, wo ist das Problem mit dem Krieg in Syrien, was kann die Europäische Union tun, um hier endlich für eine Lösung dieses Konflikts zu sorgen? Was macht die Europäische Union überhaupt, um legale Fluchtmöglichkeiten aus Afrika nach Europa zu ermöglichen, weil die gibt es noch immer nicht. Und wie kriegen wir die Amerikaner dazu, die außer Bomben schmeißen, sich jetzt einmal damit beschäftigen sollten, wie sie gemeinsam mit Europa diesen Menschen helfen können? Wenn Sie auf einen See mit einem Boot fahren und neben Ihnen ertrinkt ein Kind, fragen Sie es auch nicht, woher es kommt, sondern Sie werden das Kind einmal aus der misslichen Situation befreien, damit das Kind es überlebt. Und ich würde jeden, ich würde den Bundeskanzler, ich würde den Herrn Strache, ich würde den Herrn Neb, alle, mit denen ich politisch nicht einmal nichts gemeinsam habe, jederzeit das Leben retten, bei der Autobahn helfen, weil das ist das, was uns Menschen ein bisschen ausmacht, weil man alleine halt schwieriger durchs Leben kommt, als wenn man zusammenhilft. Und ich kann immer hören, dass man Banken und allen anderen binnen Tagen hilft und dort seit Jahren zu keiner Lösung kommt, weil sich Länder wie Polen und Ungarn, die nicht einmal die Rechtsstaatlichkeit der Europäischen Union bei der Erstellung des EU-Budgets berücksichtigt haben wollten, hergehen, von uns Milliarden kassieren und dann, wenn es um Solidarität geht und eine Flüchtlingsverteilung, die die Lasten auf mehreren Schultern verteilt, sich dieser europäischen Gesamtverantwortung entziehen. Das Geld gern nehmen, aber bei der Arbeit nicht dabei sein, die wir Europäer haben, wenn es darum geht, Ländern zu helfen und Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns, ist unfassbar. Und ich sage Ihnen noch was, wir brauchen die ganzen europäischen Länder gar nicht, weil 13.000 Leute in Griechenland in einem Lager so zu versorgen, dass es denen gut geht, dass die nicht nur einen Arzt fürs ganze Lager haben oder 20 Häuseln, die alle zugeschissen sind, weil diese Menschen jedem wurscht sind und mein Signal senden will, bitte kommt's nicht. Es braucht eine politische Antwort, was macht man mit denen, die von der Klimakatastrophe fliehen müssen, wenn ihnen die Lebensgrundlagen entzogen werden? Oder sind die Leute selber schuld, dort das heiß wird, weil es in Afrika immer heiß war? Oder sind die Leute dort selber schuld, weil dort der Krieg ausbricht, weil die wollen halt gern Krieg? Irgendwann muss man sich mal entscheiden in der Einordnung dieser Ereignisse. Stellen Sie sich die Frage, ob wir mit mehr oder mit weniger Menschlichkeit und Humanismus die Probleme unserer Gesellschaft und unserer Zeit lösen werden. Wer eins ist fix? Das, was da passiert, ist ein Horrorzeugnis für die Europäische Union und kann jeden überzeugten Europäer und jede überzeugte Europäerin nur in tiefer Scham versinken lassen. Also, ihr zynischen Arschlöcher in der Politik, holt die Kinder dort raus. Aber schnell. Ein wütend, zorniger, aber entschlossener Bussi. Bussi.
Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi. Bussi.